So, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur Maßtheorie-Vorlesung. Wie immer zu Beginn, gibt es irgendwelche Fragen? Das ist anscheinend nicht der Fall. Ich wiederhole nochmal, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir hatten einen der wichtigsten Sätze in der Maßtheorie, den Satz von Karateodori. Das Ganze läuft unter dem Abschnitt, wir basteln uns das Lebesgue-Maß oder allgemein Maße. Und die Idee, ich wiederhole nochmal die grobe Idee, wir starten mit einem Inhalt auf einem Ring. Ja, und Ringe sind nicht so wahnsinnig kompliziert. Also zum Beispiel zweidimensional die Rechtecke, sind fast schon ein Ring. Also genauer gesagt sind endliche disjunkte Vereinigungen von Rechtecken, diese Menge ist ein Ring. Ja? Also ich nehme irgendwie drei Rechtecke, die sind alle disjunkt. Und bei diesen drei disjunkten Rechtecken weiß ich, was die Fläche sein soll. Ja? Das ist die Summe dieser drei, weil es disjunkt ist. Und bei jedem Einzelnen weiß ich, das ist einfach sozusagen Breite mal Höhe, also das Produkt der Seitenlänge. Ja? Und dann bin ich schon beim Ring. Ja, also sozusagen, ich brauche diese endlichen Vereinigungen, weil beim Ring eben Vereinigungen drin sein sollen. Ja. Also wenn ich zwei Rechtecke vereinige, sollen das im Ring sein. Also dieser Ring besteht aus endlichen Vereinigungen von Rechtecken. Das ist ziemlich simple Struktur. Und auf dieser ziemlich simplen Struktur wissen wir, was die Fläche, der Flächeninhalt sein soll. Okay. Und dann sagt mir das Satz von Karateodori, dann gibt es eine Maßfortsetzung, wenn es Sigma-Additiv ist, gibt es eine Maßfortsetzung auf die erzeugte Sigma-Algebra. Und diese erzeugte Sigma-Algebra ist riesig, zum Beispiel die Borel-Sigma-Algebra. Ja, da sind Kreise drin und alle möglichen komplizierten Mengen. Und wie macht der Karateodori das? Er macht sozusagen gleich so einen Overkill und definiert sich zu diesem Inhalt ein sogenanntes äußeres Maß. Ein äußeres Maß ist eine Abbildung auf der ganzen Potenzmenge. Also jede Teilmenge vom R2 in dem Fall kann ein äußeres Maß zugeordnet werden. Das ist sozusagen viel mehr, als man will, weil die Borel-Sigma-Algebra ist nicht die Potenzmenge. Also ich habe sozusagen von einem ganz kleinen Gebilde bin ich auf etwas ganz Großes, auf das Maximale gegangen, auf die Potenzmenge und habe dort das äußere Maß definiert. Aber dieses äußere Maß ist nicht Sigma-Additiv. Also das äußere Maß, obwohl es so heißt, ist kein Maß. Ist nicht Sigma-Additiv. Aber es gibt diesen Begriff dieser messbaren Mengen, das ist ein bisschen kompliziert gewesen, was sozusagen mit diesen Schnitten definiert. Und wenn ich dieses äußere Maß, das ja jetzt auf jeder Menge definiert ist, nur auf den messbaren Mengen betrachte, dann ist es Sigma-Additiv. Und das haben wir bewiesen, das ist der Karateodori. Ja? Und diese messbaren Mengen, die sind eine Sigma-Algebra und deswegen mindestens so groß wie die von dem Ring erzeugte Sigma-Algebra. In Wirklichkeit oft noch größer. Aber auf jeden Fall eine Sigma-Algebra. Also sehr viele Mengen sind messbar bezüglich des äußeren Maßes. Das war sozusagen so diese wichtige Konstruktion. Wie komme ich also die Philosophie ist ein bisschen, Inhalt auf dem Ring kenne ich, das ist nicht so kompliziert. Sigma-Algebren sind wahnsinnig kompliziert. Aber indem ich sozusagen zuerst auf was noch Größeres gehe und dann wieder zurück einschränke, kriege ich ein Maß auf einer Sigma-Algebra. Okay. Gibt es da Fragen zu diesem Konzept irgendwie? Die technische Umsetzung ist kompliziert. Man muss sich irgendwie dieses äußere Maß zu dem Inhalt definieren. Das ist irgendwie, ich approximiere so eine Menge von oben. Ja? Ich nehme so Summen von, also ich nehme Mengen in meinem Ring, abzählbar viele, die überdecken meine Menge. Und dann nehme ich sozusagen das Infimum von oben. Das war diese Definition vom äußeren Maß. Der Begriff vom äußeren Maß selber hat irgendwie auch so Axiome, die sind aber ganz vernünftig. Gibt es irgendwelche Fragen dazu oder haben Sie es einigermaßen verstanden? Die Beweise sind auch so ein bisschen technisch gewesen letztes Mal. Ja. Okay, es fehlt uns allerdings noch was und zwar zum Beispiel die Eindeutigkeit. Ja, ich will ja das Lebesgue-Maß, soll ja die eindeutige Maßfortsetzung sein. Und die Eindeutigkeit kommt jetzt. Also das ist der Eindeutigkeitssatz. Also folgende Situation, ich habe jetzt, also ich starte mit der Sigma-Algebra Und ich habe zwei Maße drauf, also μ und ν von 0, von a nach 0 unendlich zwei Maße. Und ich sage gleich dazu, die sollen Sigma endlich sein. Ich wiederhole gleich, was das heißt. Und also wie gesagt, die Strategie ist, ich habe ja diese Maße, waren ja am Anfang nicht gegeben, sondern ich habe die erzeugt mit Karateodori aus einem erzeugenden System. Also starte ich mit einem erzeugenden System. Ein durchschnittsstabiles erzeugenden System. Von A. Also was heißt das? Das gehört jetzt nicht zum Text des Satzes. Also was heißt durchschnittsstabil? Heißt A geschnitten B in E, falls A und B in E ist. Das heißt durchschnittsstabil. Und Erzeugungssystem heißt Sigma von E gleich A. Also die eckige Klammer, es erläutert nur durchschnittsstabiles Erzeugungssystem. Okay. Und auf diesem Erzeugungssystem seien die gleich. Das sei μ gleich ν auf E. Ja, also für alle Mengen in E habe ich den gleichen Wert von meinen Maßen. Und das ist schon fast die ganze Voraussetzung, dass sie ganz gleich sind. Aber es gibt noch eine Voraussetzung, ich muss irgendwie wissen, dass mein Erzeugungssystem auch den ganzen Raum ausschöpft. Also sei, sagen wir mal, Sn, n in n, in E. Und das ist eben so das typische Ausschöpfen, also S1 enthalten in S2 und so weiter. Und die Vereinigung n in n, Sn gleich x. Und μ von Sn endlich. Und was da steht, ist sozusagen auch genau die Definition von Sigma endlich. Sigma endlich hieß, ich kann meinen ganzen Raum ausschöpfen mit Mengen, mit endlichem Maß. Aber Sigma endlich würde hier sozusagen einfach aus A verlangen, da gibt es kein Erzeugungssystem bei der Definition. Ich verlange aber, dass diese Mengen, die es ausschöpfen, sogar in meinem E liegen. Ja? Also das ist fast die Definition von Sigma endlich. Wenn hier A stehen würde, wäre Sigma endlich, aber ich verlange, dass sie das, was es ausschöpft, in dem kleinen System E liegt. Ja? Und das Ausschöpfen ist, also zum Beispiel in R, ist mein Erzeugungssystem, sind wieder wie immer diese Intervalle. Und ausschöpfen tut es, weil ich einfach das Intervall von minus n bis n nehme und das schöpft ganz R aus. Okay, die Aussage ist, dann gilt μ, dann sind diese Maße gleich. μ gleich μ auf A. Also jede Menge in A kriegt den gleichen Wert zugeordnet. Okay. Aber das ist so ein typischer Maßtheoriebeweis. Die Beweise heute sind nicht mehr so schwer wie beim letzten Mal. Also Beweis, als ich fixiere n in n, das kommt von diesem Sn, und ich definiere mir ein System dn, das die Menge aller Mengen in A, also das μ von Sn geschnitten A gleich μ von Sn geschnitten A. Und das ist so ein bisschen dieser Beweisansatz, den man in der Maßtheorie immer macht oder oft macht. Ich schreibe erstmal die Mengen hin, die Eigenschaft haben, die wir wollen. Ja, also μ gleich μ ist ja das, was wir zeigen wollen. Und ich schneide es aber mit dem Sn noch runter, weil es irgendwie alles endliches Maß haben soll. Und das heißt, es ist nicht zufällig dn, weil dieses dn ist ein Dynkin-System. Ja, also die erste Aussage ist, also nach Voraussetzung sind ja diese beiden Maße auf E gleich. Das heißt also, wenn das A in E ist, dann steht hier Sn geschnitten A, aber E ist durchschnittsstabil, dann ist es eine Menge in E, bleibt es in E. Und auf E sind die ja gleich. Ja, also das heißt, nach Voraussetzung gilt, E ist enthalten in dn. Ja, so. Einerseits ist Sn geschnitten A in E, weil es durchschnittstabil ist, und andererseits sind die Maße auf E gleich. Okay, und wir zeigen jetzt, also Dünken-System hatte verschiedene Beschreibungen, zum Beispiel die als Bemerkung 1.3c, dass Dn ein Dünken-System ist. Okay, jetzt hat natürlich jeder von Ihnen Bemerkung 1.3c im Kopf und weiß, wie das Dünken-System da beschrieben war. Und das waren praktisch drei Bedingungen. Die eine war, die ganze Menge liegt drin. Die zweite war, B ohne A liegt drin, wenn das B das Größere ist, also B Obermenge von A. Und das dritte war so aufsteigende Folgen. Grenzwerte von aufsteigenden Folgen liegen drin. Okay. Also, wie ist es denn mit x? Ja, also wenn a gleich x ist, dann steht hier Sn geschnitten x, also Sn links und rechts, aber Sn liegt in E und da sind die Maße gleich. Ja? Also wegen Sn in E ist x aus Dn. Ja, der ganze Raum liegt da drin, weil dann steht hier links und rechts einfach die Menge Sn. Und da sind die Nachvoraussetzungen gleich. Das ist die eine Bedingung gewesen. Die zweite war, wenn zwei Mengen A und B drin liegen, die in dem Dn sind, dann muss diese Differenz B ohne A auch drin sein. Also sein AB aus Dn mit A enthalten B. Und dann muss B ohne A auch in Dn sein. Also dann rechnen wir mal nach. Ja. Dann ist also das Maß μ von Sn geschnitten B ohne A. Ja, ich muss so sagen, diese Bedingung da oben, statt im A steht jetzt das B ohne A. Ja, aber das ist jetzt banal, weil das ist μ von dieses Ding ist Sn geschnitten B ohne Sn geschnitten A. Und dessen Maße, also ist es das gleiche wie μ von Sn geschnitten B minus μ von Sn geschnitten A. Und da geht ein, dass das Ding endliches Maß hat. μ von Sn ist endlich, also ist μ von der Teilmenge auch endlich. Also kann ich das Minus wirklich hinschreiben, da steht nicht unendlich minus unendlich. Okay, und A und B sind aber in Dn, also ist es das gleiche. Das ist das gleiche wie μ von Sn geschnitten B minus μ von Sn geschnitten A. Und es geht das gleiche natürlich wieder rückwärts. Das ist μ von Sn geschnitten B ohne A. Okay, das heißt, B ohne A bleibt wieder in den Dn. Ja? Somit. Das war die zweite Bedingung. Eine Frage? Achso, die Frage war, warum ist x in dn? Ja, ich kann es hinschreiben. Weil, also ich mache es vielleicht hier, also x aus dn, da. Okay, also was muss ich, ich muss sozusagen diese Bedingung einsetzen. Also μ von sn geschnitten x. Ich muss für das A da oben das X einsetzen. Das ist aber dasselbe wie μ von Sn. Aber Sn ist ein E. Also es ist μ von Sn. Also es ist μ von Sn geschnitten X. Also erfüllt X diese Bedingung. Okay, also X ist drin, diese Differenz ist drin. Und die dritte Bedingung an dem Dünken-System war aufsteigende Folge. Ja? Also sein sei AK, K in N, in Dn, mit A1 enthalten A2 und so weiter. Und da muss ich zeigen, dass die Vereinigung der As wieder drin ist. Ja? Also dann ist Also μ von S geschnitten der Vereinigung K aus N AK. Also ich teste wieder meine Bedingung von oben mit dieser Menge. Ich muss sagen, diese Menge sind die N. Und das ist aber, und jetzt nehme ich, also diese Folge wird ja immer größer. Ja? Das heißt also auch S geschnitten, diese Folge ist so eine aufsteigende Folge, es wird immer größer und wir wissen, μ und μ sind ja Maße, also Sigma-Additiv. Und wir wissen, Sigma-Additiv heißt stetig von unten. Ja, das heißt, es ist dasselbe wie der Limes K gegen unendlich von μ von S geschnitten AK. Ja, also AK ist die Vereinigung bis zum Index K, weil die immer größer werden. Und also diese Menge konvergiert sozusagen von unten gegen das. Und das ist stetig von unten. Ja. Aber AK ist in dem DN, also es ist das gleiche. Also kann ich das μ durch das μ ersetzen. Und μ ist wieder Sigma-Additiv, also wieder stetig von unten. Also kann ich dieses AK durch den Grenzwert, durch diese Vereinigung ersetzen. AK. Und das heißt nichts anderes, als dass diese Vereinigung wieder in DN ist. Und das heißt, DN ist ein Dünken-System. Okay, es gibt eine Frage. Ah, das soll es N heißen, danke. Frage war, wieso da ein S steht. Das ist immer SN. Vielen Dank. Okay. Okay, es ist ein Dünken-System. Und E ist eine Teilmenge von dem DN. Das stand da oben. Ja? Also es ist insbesondere das erzeugte Dünken-System eine Teilmenge. Ja. Und was fällt Ihnen beim, machen wir so ein bisschen Brainstorming, was fällt Ihnen beim Wort Dünken-System ein? Hm. Funktioniert, oder? Ja, bitte? Dünken-Lemma. Ja. Wem fällt bei dem Wort Dünken-System nicht sofort das Dünken-Lemma ein? Hat jetzt auch nicht so richtig funktioniert. Ja, meine Studierenden sind unehrlich. Okay, also das Dünken-Lemma sagt, wenn ich ein Erzeugungssystem habe, das durchschnittsstabil ist, dann ist das erzeugte Dünken-System das gleiche wie die erzeugte Sigma-Algebra. Also das Dünken-System ist immer kleiner als die Sigma-Algebra, weil ich weniger Bedingungen habe. Aber in dem Fall ist es eben doch gleich. Ja? Also nach dem Dünken-Lemma. Das war 1,4. Folgt. Also das DN ist ein Dünken-System. Das ist das von D erzeugte Dünken-System, aber das ist das gleiche wie die von, das ist das Dünken-Lemma. Das sagt eben, das erzeugte Dünken-System ist das gleiche wie die erzeugte Sigma-Algebra. Ja? Und das war mein A. Ja? Das heißt also, für alle meine Mengen A in A gilt diese Bedingung da oben. Ja? Also gilt für alle A in A. Diese Bedingung, aber ich schreibe es jetzt nochmal ein bisschen anders. Und zwar μ von A ist μ von A geschnitten x ist der Limes n gegen unendlich von μ von a geschnitten Sn. Ja, das ist wieder die Stetigkeit von unten. Ja, das ist der Sn, die Vereinigung der Sn ist das x. Ja, das ist also wieder die Stetigkeit von unten. Aber weil dn gleich a ist, ist das Limes n gegen unendlich von μ von a geschnitten Sn. Das ist eben dn gleich a. Also das gilt für jede Menge. Okay, und dann geht es wieder symmetrisch zurück. Also es ist nichts anderes als... Also ist das nichts anderes als... Nü von A. Und das wollte ich zeigen. Ja. Okay. Das ist der Eindeutigkeitssatz. Also er hat sozusagen zwei wesentliche Bedingungen. Das eine ist, das erzeugende System ist durchschnittsstabil und dieses erzeugende System enthält eine Folge von Mengen, die den ganzen Raum ausschöpft. Ja, und das bedeutet insbesondere, dass beide Maße sigma-endlich sind. Und wenn es nicht sigma-endlich ist, dann stimmt es auch gar nicht. Okay. Also das war der Eindeutigkeitssatz. Es gibt jetzt noch eine Bezeichnung, Definition. Also ein Maß μ auf einer Sigma-Algebra. A heißt vollständig. Falls, also was ist die Bedingung? Ich nehme zwei Mengen aus, also A ist enthalten in B, B in A und μ von B gleich 0. Folgt A in A. Ja. Also, in Worten, das heißt eine Nullmenge. Ich habe eine messbare Menge mit Maß 0, das ist eine Nullmenge. Alle Teilmengen einer Nullmenge sind Nullmengen. Wobei nur die Messbarkeit der Punkt ist. Ja, also, weil es ist eh eine Teilmenge davon, also... Und automatisch natürlich μ von a gleich 0. Ja, weil wenn das Maß 0 hat, hat das auch Maß 0. Die Frage ist nur, ist es überhaupt messbar? Liegt es in der Sigma-Algebra? Also ein vollständiges Maß heißt, jede Teilmenge einer Nullmenge ist selber messbar. Okay. Und so ein Maß heißt eine Vervollständigung. Also... Ein vollständiges Maß μ auf a 0 unendlich heißt die Vervollständigung von, sagen wir mal, Maße sozusagen kleiner ist, also auf einer kleineren Sigma-Algebra definiert ist, sagen wir μ0 auf einer Sigma-Algebra A0, 0 unendlich, falls, okay, also was heißt eine Vervollständigung von irgendeinem Maß? Heißt, es ist eine Fortsetzung von diesem Maß. Also das ist eine Teilmenge von dem Großen. Das soll eine Fortsetzung sein, das heißt also μ eingeschränkt auf A0 ist μ0. Also ich nehme eine vollständige Fortsetzung. Also Fortsetzung heißt immer, meine Sigma-Algebra wird größer. Ja, ich erweitere meine Sigma-Algebra, sodass es vollständig wird. Also das μ ist vollständig, das μ0 nicht unbedingt. Und das soll sozusagen die kleinste vollständige Fortsetzung sein. Ja. Also das heißt, es ist eine Fortsetzung. Das Maß soll vollständig sein. Also ich habe eine vollständige Fortsetzung. Und μ die kleinste vollständige Fortsetzung. die kleinste vollständige Fortsetzung von μ0 ist. Also was heißt jetzt die kleinste? Also machen wir eine Klammer auf. Das heißt, falls μ' a' nach 0 unendlich vollständig a' eine Obermenge von a0, also wenn es einfach eine Fortsetzung wieder ist, also ich nehme irgendeine vollständige Fortsetzung, μ' auf a0 gleich μ0, das war jetzt alles wieder vollständige Fortsetzung, so ist dieses a' größer als das a und μ' auf a gleich μ. Das ist einfach das Kleinste. Also man muss sich immer daran erinnern, dass Maße Definitionsbereiche haben und die Definitionsbereiche sind die Sigma-Algebren. Und eine Fortsetzung von einem Maß auf ein anderes heißt, die Sigma-Algebra wird größer. Und das ist sozusagen die kleinstmögliche. Ja? Im Skript steht jetzt hier ein böses Wort, universelle Eigenschaft. Ja? Das ist eine universelle Eigenschaft. Jetzt kommt natürlich die Masterfrage, Bonusfrage. Wer weiß, was eine universelle Eigenschaft ist? Wer hat das Wort universelle Eigenschaft oder das Konzept schon mal gehört? Ja, zwei, drei. Wahrscheinlich alle, aber traut sich keiner, sich zu melden. Also was ist denn zum Beispiel noch so ein Beispiel für eine universelle Eigenschaft? Was sozusagen, also der Punkt ist der, diese Konstruktion, es hat irgendeine Eigenschaft und es ist das Kleinste, was diese Eigenschaft hat, hat man in der Mathematik immer wieder. Ja, und da aus dem Fall zum Beispiel ohne irgendwelches Rechnen, dass es eindeutig ist. Ja. Alles mit so einer universellen Eigenschaft ist immer eindeutig. Ja. Wo ist uns das denn schon begegnet? In der Analysis oder so. Oder in der Maßtheorie. Beispiele, Vorschläge. Das kleinste Dingsbums, das das andere enthält. Ja? Genau, diese erzeugten Dinger, ja, erzeugte Sigma-Algebra, erzeugte das Ding, das ist genau das Gleiche. Ich nehme sozusagen eine Sigma-Algebra, die das enthält und die kleinste ist. Oder der Abschluss einer Menge. Das ist die kleinste abgeschlossene Menge, die diese Menge enthält. Ja? Der Abschluss von irgendeiner Menge ist die kleinste abgeschlossene Menge, die das enthält. All das ist sozusagen genau die gleiche Konstruktion, universelle Eigenschaft. Okay, aber das war nur eine kleine gehässige Nebenbemerkung. Also ich habe sozusagen hingeschrieben, was Vervollständigung heißt. Also das ist sowas wie ein Abschluss. Ja, ich habe sozusagen eine Menge, Sie kennen den Abschluss. Sie nehmen die offene Einheitskugel, dann ist der Abschluss die abgeschlossene Einheitskugel. Ich nehme den Rand mit dazu. Das ist die kleinste abgeschlossene Menge, die das enthält. Ja? Und sowas ist das Gleiche. Aber ich schließe meine Sigma-Algebra ab. Ja? Okay. Und jetzt können wir das alles kombinieren. Wir haben sozusagen den Eindeutigkeitssatz, wir haben den Satz von Karateodori. Und das können wir jetzt alles kombinieren und kriegen sozusagen den Fortsetzungssatz. Also ich nenne es mal Fortsetzungssatz. Das ist so das, womit wir in Zukunft arbeiten werden. Das enthält den Karateodori. Also es sei A ein Ring. μ von A nach 0 unendlich. Ein Sigma-Additiver, das brauchen wir bei Karateodori. Und Sigma-Endlicher, das brauchen wir für die Eindeutigkeit. Inhalt. Fertig. Mehr Bedingungen brauche ich nicht. Ja? Also der Ring ist mein Erzeugungssystem für die erzeugte Sigma-Algebra. Ne? Und dann existiert genau eine Maßfortsetzung Maßfortsetzung μ-Schlange von μ auf Sigma von A. Auf die von dem Ring erzeugte Sigma-Algebra. Ja? Okay, und wir wissen sogar, wie die ausschaut. Also die Eindeutigkeit steckt schon drin, das war der Eindeutigkeitssatz. Wie die aussieht, sagt uns Kara Theodori. Also diese ist gegeben. Ja, also was sagt der Kara Theodori? Ich betrachte das äußere Maß, das zu diesem Inhalt gehört, das hieß μ Stern, und schenke das auf Sigma von A ein. Ja? Durch μ Schlange ist μ Stern eingeschränkt auf Sigma von A. Und dieses μ Stern ist tatsächlich nicht nur auf dem Sigma von A ein Maß, sondern auf der Menge der messbaren Mengen, das war Sigma quer von A. Also durch μ Stern eingeschränkt auf Sigma quer von A. Das war das System aller μ Stern messbaren Mengen. Ist eine diese, das ist auch ein Maß, das ist man nach Kara Theodori, und das ist eine vollständige Maßfortsetzung. Vollständige Maßfortsetzung. Von μ gegeben. Also das sagt mir alles Kara Theodori. Ja, also ich habe diese Zeichnung hatte ich beim letzten Mal schon an der Tafel. Also ich habe hier dieses A. Dann liefert mir der Kara Theodori Sigma quer von A. Und weil es eine Sigma-Algebra ist, liegt die erzeugte Sigma-Algebra irgendwo dazwischen. Und auf all diesen Dingen ist es μ oben Stern, dieses äußere Maß Sigma-Additiv. Also ich kann es mir aussuchen. Also das ist sozusagen, damit starte ich. Und je nach Lust und Laune nehme ich entweder Sigma von A oder Sigma quer von A als Sigma-Algebra. Wenn ich gern hätte, dass es vollständig ist, dann nehme ich Sigma quer. Markus Kunze sagte beim Kaffeetrinken, ihm ist es wurscht, ob es vollständig ist. Der nimmt dann Sigma von A. Ja? Aber es kommt immer je nach Situation drauf an, was man will. Ja? Aber Kara Theodori liefert es eben auf Sigma quer. Und der Unterschied ist eben die Vollständigkeit. Das heißt, Teilmengen von Nullmengen sind immer messbar, was hier nicht unbedingt stimmt. Okay. Also zu beweisen ist da praktisch nichts mehr. Nur noch die letzte Aussage. Ja. Also Beweis. Also der Satz von Kara Theodori. Also nach dem Satz von Kara Theodori. ist μ Stern auf Sigma quer von A ein Maß, eine Maßfortsetzung. Von μ. Und nach dem Eindeutigkeitssatz ist es auf der erzeugten Sigma-Algebra eindeutig. Ja? Also Nachsatz 1,12. Ist die Fortsetzung auf Sigma von A eindeutig. Ja, was brauche ich dazu? Wie gesagt, hier ist das Erzeugungssystem E. Das ist aber jetzt A und das ist ein Ring. Ringe sind durchschnittsstabil, nach das eins der Axiome. Und Sigma finit, also Sigma endlich, war genau diese Bedingung an diese Sn. Okay, also das hat jetzt sozusagen diese ganze Konstruktion zum Abschluss gebracht und zum Rahmen gebracht. Und wir wissen jetzt unter diesen beiden Bedingungen, also erstmal muss der Inhalt Sigma additiv sein, sonst, wenn schon auf dem Ring nicht Sigma additiv ist, wird es auch nicht Sigma additiv, wenn ich es fortsetze. Und zweitens muss das Sigma endlich sein. Das brauche ich für die Eindeutigkeit. Also ich betone hier immer so ein bisschen das Lebesgue-Maß, weil das vielleicht so das überraschendste Maß ist, das komplizierteste, das man so kennt. Und die anderen Maße waren ja relativ einfach. Dirac-Maß, Zell-Maß, die versteht man gleich. Ja. Aber beim Lebesgue-Maß ist es eben überraschend, dass es da irgendwie eine Sigma-Algebra gibt, die Borel-Sigma-Algebra. Und wir werden gleich sehen, dass es eben das Lebesgue-Maß tatsächlich auf diesen Sigma quer von A noch mal was anderes ist. Ja. Aber natürlich sind diese Sätze nicht fürs Lebesgue-Maß formuliert, sondern allgemein. Und Sie haben in den Übungsaufgaben ja ein paar Beispiele von Ringen und Sigma-Algebra und Dünken-Systemen. Und man kann sich da auch immer Maßfortsetzungen drauf anschauen. So, was fehlt jetzt noch im Beweis? Ist diese Vollständigkeit. Ja. Also sei n aus Sigma quer von A. Ich behaupte ja, auf Sigma quer von A ist es vollständig. Und also mit μ-Stern von n gleich 0. Ja, das Maß ist ja μ-Stern auf dem Sigma quer von A. Und A Teilmenge n. Ja, und jetzt muss ich zeigen, dass dieses A auch in diese Sigma-Algebra, Sigma quer gehört. Das heißt, dass es μ-Stern messbar ist. Also erstes, was wissen wir? Wir wissen ja inzwischen einiges über äußere Maße. Ja, zum Beispiel äußere Maße sind monoton. Ja, also da μ-Stern monoton ist. Monoton hieß ja, wenn die Menge kleiner wird, ist das äußere Maß kleiner gleich. Ja? Folgt, also das äußere Maß ist immer mindestens 0, aber das äußere Maß von A ist sozusagen immer größer gleich 0, aber hier auch kleiner gleich 0. Also μ-Stern von A ist kleiner gleich μ-Stern von N. Also, und das ist 0. Das heißt, μ-Stern von A ist auch 0. μ-Stern ist 0, aber das ist noch nicht die Messbarkeit. Ich will ja nachrechnen, dass es messbar ist. Und die Messbarkeit war ja definiert über, nämlich so mit so einer Menge Teste, ja, also für b beliebig aus der Potenzmenge von x folgt. Und jetzt muss ich die Definition nehmen, also μ-Stern von b. Messbarkeit hieß, wohlgemerkt für das a, μ-Stern von b ist μ-Stern von a geschnitten b, plus μ-Stern von A-Komplement geschnitten. Das war die Definition der Messbarkeit. Okay, aber ich habe immer, weil das äußere Maß immer so subadditiv ist, es ist immer kleiner gleich μ-Stern von B geschnitten A plus μ-Stern von B geschnitten A-Stern, A-Komplement. Ja, das war diese μ-Stern ist subadditiv. Eine der Axiome, eine der Teil in der Definition von äußeren Maß. Okay, aber jetzt weiß ich hier wieder die Monotonie. Dieses Ding ist kleiner gleich μ-Stern von A, weil die Menge kleiner als A ist. Und das zweite schreibe ich, glaube ich, ab. μ-Stern von B geschnitten A-Komplement. Aber μ-Stern von A war 0. Und dieses Ding kann ich jetzt wieder abschätzen, weil es b wieder größer ist, ist das kleiner gleich μ-Stern von b. Okay, und was steht jetzt insgesamt da? Da steht lustigerweise hier μ-Stern von b und hier μ-Stern von b. Also habe ich überall ein ist gleich stehen. Ne? Also steht überall ein ist gleich, also insbesondere steht auch das hier ein ist gleich und das bedeutet, also steht überall ist gleich und dieses ist gleich ist genau die Messbarkeit. Und A ist μ-Stern messbar. Und das war ja die Definition von dem Sigma quer, A aus Sigma quer von A. Und das war zu zeigen. Ja? Also Teilmengen von Nullmengen sind in der Sigma-Algebra. Also damit ist μ-Stern Sigma quer von A vollständig. Fertig. Okay. Also der Cara-Theodori liefert uns immer eine vollständige Maßfortsetzung und auf eine größere Sigma-Algebra, die enthält mindestens die Sigma von A und das reicht uns in den meisten Fällen auch schon. Aber wenn ich es vollständig haben will, gehe ich auf das Sigma quer von A. Okay. Also jetzt kommt eine Reihe von Bemerkungen. Also unter dieser Voraussetzung da, also sei μ, und ich mache es jetzt ein bisschen einfacher, endlich, nicht Sigma endlich, sondern endlich, endlicher Sigma-additiver Inhalt. Und ich nehme jetzt auch nicht den Ring, sondern ich nehme die Algebra. Auf einer Algebra. Algebra A. Frage ans Publikum. Was ist der Unterschied zwischen Ring und Algebra? Ja, bitte? Genau, bei der Algebra ist die ganze Menge enthalten, beim Ring nicht. Ja, das ist der einzige Unterschied. Ja. Okay, sehr schön. Das finde ich ja super, wenn da Fragen beantwortet werden. Okay. Und also, ich habe jetzt hier schon gesagt, ein paar Mal so in Worten, wenn Sie es gern vollständig hätten, gehen Sie auf das Sigma quer von A. Und tatsächlich ist es, also das gilt für alles. Tatsächlich, wenn es endlich ist, dann ist es tatsächlich die Vervollständigung, also die kleinste vollständige Sigma-Algebra. Also das mache ich jetzt aber nicht. Ja, man kann zeigen, dass μ-Stern auf Sigma quer von A die Vervollständigung von μ-Stern auf Sigma von A ist. Ja? Also sagen wir mal, das Sigma von A kenne ich schon, aber es ist nicht vollständig. Und dann nehme ich die Vervollständigung, also sowas wie den Abschluss, also die kleinste vollständige Erweiterung, und dann bin ich schon bei dem Sigma quer von A. Also es gibt nichts dazwischen. Okay, und jetzt kommt auch wieder eine Frage an das geschätzte Publikum. Vollständig kennen wir doch schon irgendwoher. Wer von Ihnen hat in den ersten beiden Semestern das Wort vollständig schon mal gehört? Wehe, wehe. Wer hat sich nicht gemeldet? Wer traut sich nicht zuzugeben, dass er sich nicht gemeldet hat? Okay, das kommt doch irgendwie von normierten Räumen, metrischen Räumen, Metrik, vollständiger Raum, ja, Banachraum, irgendwie schwirrt das doch alles rum, ja. Das heißt, man kann sich ja fragen, steckt da nicht irgendwo eine Metrik dahinter, ja? Und tatsächlich ist es so. Also definiere, das ist fast eine Metrik, ich sage mal Halbmetrik. Also, und was ist es? Also d μ Stern von AB wird definiert als μ Stern von A Dreieck B für alle AB aus der Potenzmenge von X. Und jetzt gibt es da zwei Dinge, die ich nicht definiert habe. Einmal Halbmetrik und einmal dieses Dreieck. Also fangen wir mal mit dem Dreieck da an. Ich glaube, da sagt man wirklich Dreieck dazu. A Dreieck B definiert als A ohne B vereinigt B ohne A. Ja. Also, das heißt auch die symmetrische Differenz. Von A und B ist. Also, was heißt symmetrische Differenz? Ja, ich nehme sozusagen den Durchschnitt, nehme ich wieder raus. Ja? Also ich nehme die Vereinigung, aber nehme den Durchschnitt wieder weg. Ja? Das ist A ohne B und B ohne A. Also das ist die symmetrische Differenz. Und Halbmetrik heißt, das ist wie eine Metrik, nur habe ich bei einer Metrik auch das, also welche Axiome hat man bei einer Metrik? Man hat die Dreiecksungleichung und man hat, das Ding ist größer gleich 0 und man hat, dass es genau dann gleich 0 ist, wenn also das sozusagen der Abstand von x zu x gleich 0 und der Abstand von x zu y ist genau dann 0, wenn x gleich y ist. Und die letzte Bedingung fehlt. Ja? Ja, also, das heißt, es gelten die Regeln einer Metrik. Bis auf, also ich habe es ja da geschrieben, also d mü Stern von a, b gleich 0. Daraus folgt a gleich b. Wir hatten auch schon Halbnormen oder Seminormen, das ist genau das Gleiche. Eine Seminorm ist eine, die eben diese Definitheit nicht hat. Okay. Und warum habe ich das jetzt definiert? Weil also diese Metrik ist definiert im Übrigen auf der Potenzmenge, also für beliebige Mengen, aber dann gilt, Sigma quer von A ist die Menge aller B aus der Potenzmenge von X, sodass für alle Epsilon größer 0 existiert ein A aus A mit Abstand von A zu B kleiner Epsilon. Das heißt, meine Menge A liegt dicht in dem Sigma-Quer von A. Ja, ich kann es approximieren. Ja, ich kann es approximieren. Oder anders ausgedrückt, das ist der Abschluss von A bezüglich der Metrik. Eine Frage? Ah, die Frage ist, wenn man das wirklich zu einer Metrik machen will, muss man alle Nullmengen rausnehmen? Ja, genau. Der Punkt sind genau die Nullmengen. Ja, ich meine, sieht man ja, sozusagen daraus folgt nur, dass die symmetrische Differenz eine Nullmenge ist und wenn ich sozusagen, ich kann sowas machen wie so einen Quotienten, ich dividiere über Äquivalenzrelation die Nullmengen raus, dann kann man sowas zu einer Metrik machen. Ja? Ich will aber hier da nicht drauf eingehen, weil wir das später sowieso nochmal machen werden. Ein bisschen präziser. Der Punkt ist jetzt hier nicht so wichtig. Ja? Aber wichtig ist, dass es der Abschluss ist. Ja? Also das heißt, somit ist Sigma quer von A der Abschluss von A bezüglich dieser Metrik. Ja, und deswegen diese Bezeichnung Sigma quer, weil es der Abschluss ist. Ja, das ist der Abschluss. Dieses Quer kommt eben von dem Abschluss. Weil diese Vorleitung ist ja unendlich didaktisch ausgefeilt. Okay. Das war die eine Querverbindung. Ja, ich meine, wir haben Vervollständigung und vollständig schon mal gehört und dieses Ding ist die Vervollständigung im Sinn von Abschluss, wenn ich diese Metrik einführe. Die andere Frage, die sich die ganze Zeit stellt, vor allem wenn man eben auch noch Algebra hört oder lineare Algebra gehört hat, ist, warum heißt das Ganze dann immer Ring und Algebra? Hat es nicht was mit dem Ring- und Algebra-Begriff aus der Algebra zu tun? Ja? Jetzt könnte ich natürlich fragen, was ein Ring ist im Sinne der Algebra. Aber nachdem ich kein Algebraiker bin, würde ich nicht wissen, ob die Antwort richtig ist. Also lasse ich das. Aber tatsächlich ist es irgendwie genau so. Also ein Ring hat ein Plus, also eine Addition und eine Multiplikation. Und also die symmetrische Differenz entspricht der Addition. Und was ist die Multiplikation? Ist der Durchschnitt. Ja? Also der Durchschnitt entspricht der Multiplikation. Also im Ring, im algebraischen Sinn, ja, also also sagen A, Addition und der Durchschnitt ist die Multiplikation. Ja? Ja, also im Sinn der Algebra. Ja? Also das ist die Addition, das ist die Multiplikation und dann ist es ein Ring im algebraischen Sinn. Ja? Achso, ein Ring ist ja über einem Körper. Das ist also ein Ring also über dem Körper. Der Körper ist, ich habe natürlich keine keine Koeffizienten dabei, also über dem Körper. Über dem Körper. F2. Ja, also die Skalare sind einfach nur 0 und 1. Das ist, ich habe einen Ring über dem Körper F2. Ich habe hier die Addition, ich habe hier die Multiplikation. Dieser Ring ist kommutativ. Kommutativer Ring heißt, die Multiplikation ist kommutativ. Also der Ring ist kommutativ. Also wegen A geschnitten B gleich B geschnitten A. Ist es ein Ring mit 1, mit 1 Element? Also natürlich, das 0 Element ist die leere Menge. 0 Element bezüglich der Addition. Was ist das 1 Element? Das ist ja beim Durchschnitt. Ja, 1 Element heißt, der x mal 1 ist x. Das heißt hier A, geschnittenes Ding ist A. Das 1 Element ist der ganze Raum, wenn der drin ist. Ja. Also... also so wie ich es jetzt geschrieben habe, weil das Ganze in der Algebra war, war es drin. Also das 1-Element ist x. Ist x. Ja. Das ist 1 bezüglich der Multiplikation. X geschnitten a ist a. Also x mal a ist a. Und, die Frage, und dann hat aber dieser Ring noch eine spezielle Eigenschaft, die nicht alle Ringe haben, nämlich für jede Menge gilt a Quadrat gleich a. Also a Quadrat ist ja a geschnitten a. Also für jede Menge gilt a Quadrat gleich a, das heißt idempotent. Also es ist ein idempotenter Ring. Also ein idempotenter, kommutativer Ring über F2. Also kann man weiterschreiben und der Ring ist idempotent, also jedes Element ist idempotent, das heißt a Quadrat ist a geschnitten a, ist a für alle a. Okay, und jetzt können Sie Ihr profundes Wissen über kommutative Ringe über dem Körper F2 anwerfen. Ja? Also, jetzt gibt es alles, was man sich bei Ringen fragen kann. Ideale, Primideale, maximale Ideale, Primspektrum. Kennt jemand Zariski-Topologie? Keiner? Kommt noch. Vermutlich in Algebra 1. Ja? Also, wer war schon in der Algebra 1? Kann da Zariski-Topologie? Warum nicht? Okay, gut, also da kann man irgendwie, also Zariski-Topologie ist eine Topologie auf dem maximalen Spektrum, also Spektrum aller maximalen Primideale eines Rings. Aber ich mache ja gar keine Algebra hier, deswegen kenne ich mich da gar nicht aus. Ich mache eine nächste Bemerkung, die hat damit wieder nichts zu tun. Und zwar, wenn man sich jetzt die Beweise nochmal alle durchgehen lässt, durch den Kopf gehen lässt, dann sieht man, dieser Satz von Karateodori, da habe ich immer dieses μ-Stern verwendet. Das lag aber nur daran, dass es der Ausgangspunkt war das μ und dann definiert das μ-Stern, das war ein äußeres Maß und dann ging die ganze Konstruktion los. Aber ich brauche nie, dass es ein μ-Stern ist. Es ging einfach nur, ich brauche überhaupt nur, dass es ein äußeres Maß ist. Also die Konstruktion von Karateodori. Funktioniert nicht nur für Mühstern. Dieses Mühstern hatte ich mal gebastelt und dann war der ganze Beweis halt nur noch verwendet, dass Mühstern äußeres Maß ist, sondern für beliebiges äußeres Maß, ja, sondern für ein beliebiges äußeres Maß Mü, also äußeres Maß hatte gar keinen Mühstern dabei, also im Sinn von Definition 1.9. Und somit erhält man folgende Aussage. Also ich habe irgendein äußeres Maß, also sei μ auf der Potenzmenge von x nach 0 unendlich ein äußeres Maß. Also Definition 1.9. Und dann betrachte ich die μ messbaren Mengen. Und dann ist μ ein Maß, also Sigma-Additiv, ein Maß auf der Sigma-Algebra der μ-messbaren Menge. Ja, ich schränke es ein auf die μ-messbaren Mengen, auf die messbaren Mengen, und dort ist es immer ein Maß und das ist immer eine Sigma-Algebra. Das ist genau der Cara-Theodori. Ja, sozusagen ist, überall, wo hier jetzt μ steht, schreibt man im Beweis von Cara-Theodori, stand das μ-Stern, aber ich brauchte nie, dass da irgendein Inhalt μ dahinter steckt. Ja? Genau. Okay. Also so viel jetzt mal zu dieser abstrakten Konstruktion. Also wie gesagt, wir sind ja besonders in der Analysis ist man besonders interessiert am Lebesgue-Maß und das habe ich jetzt quasi mit erledigt. Ja, also das Lebesgue-Maß ist jetzt natürlich unser Musterbeispiel für die Anwendung. Ich wiederhole eine Definition, weil die so wichtig ist. Und zwar, es geht um die Borel-Sigma-Algebra. Wir wissen, das Lebesgue-Maß ist definiert auf der Borel-Sigma-Algebra. Und Borel-Sigma-Algebra ist definiert abstrakt als die von der Topologie erzeugte Sigma-Algebra. Also was ist denn, ich wiederhole nochmal, was eine Topologie ist. Also sei x eine Menge. Dann heißt eine Teilmenge von der Potenzmenge, tau, eine Topologie. Auf x falls folgende Bedingungen gelten, die leere Menge in tau, die ganze Menge in tau, dann u1 geschnitten u2 in tau, falls u1, u2 in tau, also endliche Durchschnitte und beliebige Vereinigungen sind wieder in tau. Ja? Also Vereinigung i in i, ui in tau, falls ui in tau für alle i aus. Also kurz gesagt, endliche Durchschnitte, beliebige Vereinigungen von Elementen in der Topologie sind in der Topologie. Also in dem Fall heißt, dann heißt x tau ein topologischer Raum. Topologischer Raum. Und die Mengen in Tau heißen offen. Also eine Topologie ist die Menge aller offenen Mengen. Die leere Menge ist offen, der ganze Raum ist offen. Wenn zwei Mengen offen sind, ist der Schnitt offen. Wenn beliebig viele Mengen offen sind, ist die Vereinigung offen. Schon mal gehört, oder? Okay. Die Topologie war in meinen Vorlesungen so das allgemeinste Setting, das wir so hatten. Also man hat ja immer so, man sortiert ja immer so ein bisschen. Ja? Also wir haben sozusagen topologische Räume, dann gibt es spezieller metrische Räume, noch spezieller normierte Räume, noch spezieller Räume mit Skalarprodukt. Ja? Und wenn es vollständig ist, die normierten Räume heißen Banach-Räume und die mit Skalarprodukt heißen Hilbert-Räume, wenn es vollständig ist. Ja? Das ist so mal so diese Einordnung von Allgemeinheit, die man so in der Analysis hat. Also das sollte Ihnen noch geläufig sein, dieser Begriff. Und die Borel-Sigma-Algebra, also Psi x tau topologischer Raum, dann heißt b von x definiert als Sigma von tau, also die kleinste Sigma-Algebra, die alle offenen Mengen enthält, die Borel-Sigma-Algebra. Von x oder auf x. Ja. Borel-Sigma-Algebra, also was kommt denn dazu? Ich meine, jetzt habe ich diese beiden Begriffe, Topologie und Sigma-Algebra sind ja recht ähnlich. Ne? Jetzt habe ich diese Begriffe kombiniert. Jetzt starte ich mit den offenen Mengen und erzeugt dann die Sigma-Algebra, kommen zum Beispiel die Komplemente dazu. Das heißt also, die abgeschlossenen Mengen liegen auch in der Borel-Sigma-Algebra. Und noch viele mehr natürlich. Ne? Okay, also das ist erstmal abstrakt, aber wir hatten es im zweiten Semester insbesondere für R hoch N und das will ich jetzt auch hier betrachten. Also B von R hoch N, also ich weiß, was offene Mengen sind. Ja? Also ich weiß, im R hoch N weiß ich, was eine Topologie ist, was die offenen Mengen ist. Das heißt also, jede offene Menge ist Vereinigung von offenen Kugeln. Ja, also ich weiß, was offene Kugeln sind. Also in dem Sinne ist das Borel-Sigma-Algebra sozusagen die von der Topologie erzeugte Sigma-Algebra. Und das kann ich aber auch einfach schreiben, ist die von den halboffenen Intervallen IN. Also das hatte ich schon definiert, das war eben AB mit AB aus RN. Das sind einfach diese Rechtecke. Und das ist die davon erzeugte Sigma-Algebra. Also BRN gleich Sigma von IN. Also es ist egal, ob ich, also diese Rechtecke, diese n-dimensionalen Intervalle sind natürlich viel einfacher als alle offenen Mengen, aber die führen zur selben Sigma-Algebra. Wem kommt dieser Satz bekannt vor? Den habe ich in der A2 bewiesen. Also der Beweis steht im Skript, weil ich sozusagen dieses Skript relativ unabhängig von der A2 machen will, aber den Beweis mache ich jetzt nicht nochmal. Also Beweis geschenkt. A2. Ja, da habe ich das bewiesen. Ja. Also es ist einfach zu sehen, dass ich diese Intervalle durch offene Mengen approximieren kann. Also hier ist also halb offen, aber ich mache es, also hier ist der Rand dabei. Aber ich mache es ein bisschen größer und dann lasse ich es dagegen konvergieren. Also einen Schnitt, 1 durch n. Die Richtung ist einfach, schwieriger ist zu sehen, dass jede offene Menge abzählbare Vereinigung von so Intervallen ist, aber auch das stimmt. Okay, also insbesondere ist die Borel-Sigma-Algebra auch die von AN erzeugte Sigma-Algebra. Das AN waren ja nur endliche Vereinigungen von Intervallen. Das heißt also, meine Caratieri-Dori-Maschinerie funktioniert und liefert mir als Sigma von A die Borel-Sigma-Algebra. Ja, damit ist zum Beispiel jede offene Menge oder jede abgeschlossene Menge in dieser Sigma-Algebra. Also Borel messbar. Achso, ich habe vorher so lässig gesagt, wir wissen, was offene Mengen im Rn sind. R hoch n sind. Da ist jetzt wieder so ein bisschen die Frage, was wir heißt. Wann ist eine Menge im R hoch n offen? wie ist das definiert? Also diesen Begriff brauche ich ja, wenn ich sage, also die Borel-Sigma-Algebra vom R hoch n ist jetzt in dieser Vorlesung definiert, wie immer, als die von der offenen Menge erzeugte Sigma-Algebra. Wenn ich das wissen will, muss ich wissen, was, wann eine Menge im R hoch n offen ist. Oh, das sind aber erfreulich viele Hände hier. Ja, bitte? Genau, wenn jeder Punkt innerer Punkt ist, war genau die richtige Antwort. Und das heißt, ich kann um jeden Punkt noch eine Kugel legen, die noch in der Menge ist. Und da sieht man auch schon ein bisschen die Beweisidee hier, weil wenn ich eine Kugel drum um jeden Punkt legen kann, kann ich auch so ein kleines Rechteck drum legen. Ja? Also ich nehme hier so einen Punkt, dann weiß ich, weil es ein innerer Punkt ist, gibt es eine Kugel, die drin liegt, dann mache ich so ein kleines Rechteck rein. Und da sieht man schon, wie Rechtecke da ins Spiel kommen. Ja? Ich kann zu jedem Punkt ein Rechteck finden, das noch in der Menge ist. Und dann ist die eigentliche Aufgabe nur zu zeigen, dass es nur abzählbar viele ist, dass es reicht, abzählbar viele zu betrachten, weil dann bin ich schon in der Sigma-Algebra. Also jede offene Menge ist abzählbare Vereinigung von Rechtecken. Das kann man damit zeigen. Und damit in der Sigma-Algebra. Okay, aber das hatte ich, wie gesagt, schon. Aber das macht es natürlich irgendwie wahnsinnig einfach. Ja? Weil es reicht ja, wir wissen ja schon, ich brauche ja nur so ein erzeugendes System. Ja? Und diese Rechtecke sind auch noch durchschnittsstabil. Ja, weil der Schnitt von zwei Rechtecken ist wieder so ein Rechteck. Und dazu brauche ich dieses Halboffen, dass es funktioniert. Ja. Also, das heißt, wenn ich ein Maß kennen will auf der Borel-Sigma-Algebra, reicht es, das schon auf diesen IN zu kennen. Ja, weil es ein Erzeugungssystem von der Sigma-Algebra ist. Ja. Also, jedes Maß auf BRN, der Borel-Sigma-Algebra. Und jetzt muss ich aber irgendwie nur mit dem endlich aufpassen, also welches auf IN nur endliche Werte annimmt. Also jedes Intervall, jedes n-dimensionale Intervall kriegt einen endlichen Wert. Endliche Werte annimmt. Ist durch die Werte auf IN bereits eindeutig festgelegt. Also wenn ich beim Maß weiß, welche Werte hat es, gibt es für diese Rechtecke, weiß ich schon, welche Werte gibt es für die Borel-Sigma-Algebra. Und ich kann sogar noch ein bisschen mehr krachen lassen. Wenn das Maß endlich ist, also jedes endliche Maß, μ auf der Borel-Sigma-Algebra, also wie gesagt endlich, also unendlich ausgeschlossen, und insbesondere jedes Wahrscheinlichkeitsmaß, also wenn das Maß auch noch endlich ist, dann reicht es mir schon, die Verteilungsfunktion zu kennen. Es bereits durch seine Verteilungsfunktion die heißt normalerweise immer mit Groß F, F mü, ist eine Abbildung von R hoch N nach 0 unendlich. X wird abgebildet und ich betrachte das Maß von dem Intervall von minus unendlich bis x. Mehrdimensional ist es minus unendlich x1 kreuz minus unendlich xn. Das ist also das Maß von der Menge aller z in Rn mit z kleiner gleich x. Eindeutig festgelegt. Ja, also ich nehme, also dieses Ding sind so halb unendliche Intervalle eindimensional Zwei Dimensionen sind also so Quader. Ja, also ich nehme dann ist das diese Menge z gleich x. Also eindimensional macht es besonders einfach. Ja? Ich brauche nur noch das Intervalle von Minus, also das Maß, das z kleiner gleich x, oder ein bisschen stochastisch ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass z kleiner gleich x ist, zu wissen, dann kenne ich so das ganze Maß auf der Borel-Sigma-Algebra. Und Verteilungsfunktion ist ein Begriff, den kennt man, hoffe ich, aus der Schule. Verteilungsfunktion, also ich habe die Verteilungsfunktion, wie sieht die Verteilungsfunktion von einer normal verteilten Zufallsvariablen aus? Also ich frage mal in zwei Stufen, wie sieht denn die Dichte aus? So, ja. Das ist die Dichte und die Verteilungsfunktion ist dann aufintegriert, geht dann so rauf auf 1. Ja. Verteilungsfunktionen starten immer bei 0, hören immer bei 1 auf und geht dann so rauf. Ja. Das ist integral über die Dichte. Ja, kennt man vielleicht alles ein bisschen aus der Schule und das ist sozusagen mathematisch die Definition dafür. Und der Punkt ist aber der, ich brauche nur zu wissen, was das Maß von diesen halboffenen Intervallen ist, sozusagen was die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass meine Zufallsvariable kleiner gleich x ist, und dann kann ich schon auf der Borel-Sigma-Algebra. Ja? Okay. Der Beweis ist extrem billig, weil wir haben das alles schon. Ja? Also A. Das ist ja genau, In ist durchschnittsstabil und erzeugt die Borel-Sigma-Algebra. Also da In ein durchschnittsstabiles erzeugendes System. Der Borel-Sigma-Algebra ist. Und die Folge. Also wir brauchen für den Eindeutigkeitssatz zwei Bedingungen, durchschnittsstabiles Erzeugungssystem und ich habe so eine Folge, die gegen den ganzen Raum konvergiert. Und das ist die Folge minus nn hoch n. Ja. Also das ist eben der Würfel, Kantenlänge 2n. Und das konvergiert gegen rn. Ja. Enthält und das war ja genau mein Eindeutigkeitssatz. Ja, folgt die Aussage, die Behauptung aus dem Eindeutigkeitssatz. Ja, das war genau das, was der Eindeutigkeitssatz sagt. Ja, ich habe, wenn zwei Maße auf diesem durchschnittsstabilen Erzeugungssystem übereinstimmen, dann sind sie überhaupt gleich auf der erzeugten Sigma-Algebra. Und B ist natürlich ganz simpel, wenn ich wenn ich die Verteilungsfunktion kenne, dann kenne ich es auf den Intervallen. Also falls μ endlich ist und also, dann sozusagen so ist μ auf in bereits durch diese Verteilungsfunktion f μ eindeutig festgelegt. Zum Beispiel n gleich 1, dann habe ich das μ von ab. Ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit von minus unendlich bis b, f μ von b minus f μ von a. Ja, n größer 1, sage ich mal ähnlich. Ja. Ja. Also wenn ich sozusagen nur diese Viertelquadranten kenne im Zweidimensional, dann kann ich mir jedes Rechteck basteln aus diesen Viertelquadranten. An der Stelle, glaube ich, stimmt aber das Skript nicht, weil so billig ist es doch nicht, dass es diese Formel, glaube ich, gilt nur fürs Eindimensionale. Überlegen Sie sich mal. Also Hausaufgabe bis zum nächsten Mal, finden Sie die Fehler im Skript. Ich glaube an der Stelle nicht an mein Skript. Okay. Ich überlege es mir nicht, Sie überlegen sich das, aber ich korrigiere das Skript dann entsprechend, wenn ich von Ihnen Rückmeldung habe. Aber eindimensional stimmt es auf jeden Fall und mehrdimensional kann man sich auch basteln. Okay, also diese Verteilungsfunktion ist eindimensional am wichtigsten, weil es eben, also Sie sehen schon, der Begriff, das ist alles stochastisch. Also sozusagen, das kommt aus der Stochastik. Okay. Jetzt zurück zum, wir sind ja irgendwie schon beim Lebesgue-Maß, aber ich habe noch gar nicht formal sozusagen diesen Caratteodori angeworfen auf das Lebesgue-Maß. Das liegt jetzt daran, dass der Caratteodori oder dieser Hauptsatz, den wir gerade vorher formuliert hatten, dass dieser Satz funktioniert auf Inhalten auf einem Ring. Und dieses IN ist kein Ring, aber dieses AN ist ein Ring. Ja, das müssen wir jetzt, das hatte ich schon mal behauptet und gesagt, das machen wir später nochmal genauer. Und das ist dieses später und das ist jetzt nochmal genauer. Also das Mengensystem AN ist ein Ring. Diesen Beweis wollte ich Ihnen nicht unter den Tisch fallen lassen. Und das Lebesgue-Maß, also der elementargeometrische Inhalt, den hatte ich schon definiert, elementargeometrische Inhalt. Der hieß damals auch schon Lambda von AN nach 0 unendlich ist ein endlicher Sigma-additiver Inhalt auf AN. Ja. Also das waren genau diese Bedingungen, die ich für den Caratteodori brauchte. Also ich brauche die Sigma-Additivität. Ja. Und zuerst brauche ich, dass dieses AN ein Ring ist. Und beweis mal das, ja. Beim Ring hatte ich die Bedingung, dass Komplemente drin sind und dass endliche Vereinigungen drin sind. Ne? Endliche Vereinigungen, da muss ich jetzt irgendwie mal drauf kommen. Also was ich sozusagen, also das AN war endliche disjunkte Vereinigung von Intervallen. Und jetzt, wenn ich zwei Intervalle schneide, das habe ich die ganze Zeit schon hergenommen, dieses IN ist durchschnittsstabil, wenn ich zwei Intervalle schneide, bleibt es ein Intervall. Ja, das heißt, wenn ich so endliche Vereinigungen schneide, bleibt es eine endliche Vereinigung von Intervallen. Also sein AB aus AN. Nach Definition von AN. Endliche disjunkte Vereinigung von INs und IN. Folgt, dass A geschnitten B in A bleibt. Ja. Ich schneide einfach diese ganzen Intervalle durch und ich bleibe bei Intervallen. Und wenn es vorher disjunkt ist, ist es nachher disjunkt, also das bleibt. Ja. Aber ich brauche die Vereinigung. Es gibt eine Frage. Ah ja, das hatten wir definiert. Irgendwo. Rup, rup, rup. Beispiel 1,7b. Ich gehe natürlich davon aus, dass Sie das Skript komplett auswendig kennen. Okay, also was ich jetzt zeigen will, ist, die Vereinigung liegt drin. Und ich will sagen, es ist ein Ring und dazu brauche ich die Vereinigung liegt drin. Und ich brauche auch noch, dass die leere Menge drin liegt. Ja? Eine leere Menge liegt drin, Vereinigung liegt drin. Und was ich zeige, also wir zeigen, was wir zeigen ist, für A und B aus AN ist A ohne B in AN. Also A ohne B ist in AN. Und das in Kombination mit dem wird man dann liefern, dass die Vereinigung drin ist. Ja? Also Ziel ist, wie gesagt, was ich brauche bei dem Ring, ist, dass die Vereinigung drin ist und die leere Menge drin ist. Die leere Menge kriege ich dann aus dem geschenkt mit A gleich B und die Vereinigung kriege ich in der Kombination geschenkt. Ja? Aber nachdem ich schon 11 Minuten überzogen habe, mache ich das heute nicht mehr und schenke Ihnen ein paar Minuten und wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Ja. Tschüss.